Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Affen sind wieder los. Es nimmt kein Ende mit dem Planet der Affen. Jetzt gibt es den Auftakt zu einer neuen Trilogie. Und wo die zeitlich steht, wie das funktioniert hat, ob die Affen wieder so unfassbar realistisch wirken, werden wir alles bereden im Verlauf dieser Sendung. Außerdem freuen wir uns auf den Besuch einer tollen deutschen Schauspielerin. Anne Ratte-Polle ist zu sehen in dem Film Bad Director. Da spielt sie eine Filmdiva, die das Leben eines Regisseurs ziemlich durcheinander bringt. Das ist aber nicht so schlimm, weil der ist ohnehin völlig durcheinander und weiß eigentlich nie, was er da tut. Sehr lustige Parodie auf das Filmgeschäft und wir freuen uns ebenfalls auf ein Gespräch mit einem preisgekrönten Regisseur aus Spanien. Pablo Berger hat einen hinreißenden Film gemacht, ein Meisterwerk der Animationskunst, Robert Dreams, ein Animationsfilm, der zu Tränen rührt. Also wieder zwei volle Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. It is the beginning. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie das erste Mal, egal ob damals im Kino, später auf VHS oder auch erst jüngst bei einem Streamer, das Ende von Planet der Affen gesehen haben? Wie groß war da Ihr Schock? Ohne jetzt zu viel zu verraten, der Film hat damals eine ganze Generation traumatisiert und tut es noch immer. Die Vorgeschichte hat die Planet der Affen-Trilogie mit Andy Serkis im letzten Jahrzehnt erzählt. Auch auf sehr beeindruckende Art und Weise, vor allem dank des Motion Capture-Verfahrens und wirklich beängstigend realistisch aussehenden Affen. Seit Mittwoch ist nun der Auftakt einer neuen Trilogie im Kino. Planet der Affen, New Kingdom. Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat den Film gesehen und mit Regisseur Wes Ball gesprochen. Selbst ist der Jahrgang 1980 und ganz neu dabei. Anna, bevor wir über den Film sprechen, erstmal die Frage, wo ist das Ganze jetzt angesiedelt auf der Zeitachse? Also bei so vielen Filmen kann man ja doch irgendwann mal durcheinander kommen.
Es ist vor der Originalreihe von 1968 angesiedelt und nach dem sehr gelungenen Reboot von Andy Serkis, da ging es ja vor allem um den Schimpansen Caesar und die drei Filme mit Serkis, die waren von der Tonalität her ganz unterschiedlich. Allein der letzte, Survival, der ist in den letzten Jahren richtig gut gealtert. Der war, fand ich, herausragend in diesem Downsizing und der doch kleineren Geschichte über das Miteinander bzw. in dem Fall Gegeneinander von Mensch und Affe. Die Affen waren damals ja noch in Gefangenschaft im Arbeitslager. Das Ganze war angelegt als Antikriegsfilm, komplett aus der Perspektive der Affen erzählt. Das behält Teil 4 bei, eben allerdings zeitlich weit entfernt von Caesar in der Zukunft mit einem Sprung von 200-300 Jahren. Und das vollkommen bewusst hat mir Regisseur Wes Ball im Interview erzählt.
The time gap is the big idea there, right? And
genau um diesen Zeitsprung geht es. Wir sehen in den Filmen den menschlichen Werdegang der Zivilisation. Oder besser gesagt den Verfall der menschlichen Zivilisation. Wir sind hier jetzt in einer Zeit, in der die Affen den Menschen überholt haben, in der die Affen ihre eigene Kultur aufgebaut haben, ihre eigenen Rituale, in der sie menschliche Artefakte zu ihren Zwecken benutzen. Wie die Gebäude im Hintergrund verfällt auch das von Menschen angehäufte Wissen. Allein das ist faszinierend. Und dann haben wir diese neue Figur, Noah, einen jungen, idealistischen, unschuldigen Affen, der am Anfang wissbegierig ist, der bereit ist, Neugelerntes anzuwenden und sich zu verändern.
Hier gilt neues Zeitalter, neue Hauptfigur, der rote Faden ist, es geht natürlich um Affen.
Wie genau müssen wir uns das jetzt vorstellen, Anna? Also erzähl uns mal ganz kurz die Geschichte.
Ja, nach Planet der Affen Survival ist der Verfall der Menschheit weiter fortgeschritten. Während die Affen sich weiterentwickelt haben, sind die Menschen wilde geworden, so scheint es zumindest. Wir haben den jungen Schimpansen Noah als Hauptfigur und der macht sich nach einem brutalen Überfall auf sein Dorf auf die Suche nach seiner verschleppten Familie und muss lernen, dass nicht alles so ist in dieser Welt, wie die Älteren ihm versucht haben, das beizubringen. Und es ist schon eine Coming-of-Age-Geschichte der etwas anderen Art, nicht nur, weil die Hauptfigur ein Affe ist, sondern auch, weil sie eindrucksvoll zeigt, die Geschichte, was passieren kann, wenn Affen, hier in Form des selbsternannten König Proximus Caesar, ihre Macht missbrauchen und andere Affen unterdrücken.
Bei den letzten drei Filmen hat Andy Serkis maßgeblich dafür gesorgt, dass die Filme eben unglaublich gut ausgesehen haben. Das war unvergesslich, finde ich. Können die jetzt das Niveau halten?
Ja, denn die Technologie hat sich natürlich weiterentwickelt in den letzten 7 Jahren. Allein der in der ersten Szene, als Noah noch ganz verspielt mit zwei anderen Schimpansenfreunden durch den Dschungel wirklich fliegt von Baum zu Baum auf der Suche nach Vogelnestern, die er plündern kann, ist das wirklich State of the Art? Oder am Ende, als es ohne zu viel zu verraten sehr viel nasses Affenfell gibt? Das ist sowieso der Albtraum eines jeden Animators, einer jeden Animatorin, Fell und dann auch noch Wasser. Das wirkt nie künstlich, ist absolut realistisch, ähnlich erschreckend wie die Geschichte.
Die Originalfilme waren damals natürlich auch ein Kommentar auf die aktuelle Gesellschaft. Ist das jetzt hier in diesem Neuansatz reines Actionspektakel oder steckt auch da mehr dahinter?
Ja, auch hier ist der Auftakt dieser neuen Trilogie ganz im Geiste bei den alten Filmen. Natürlich geht's auf den ersten Blick erstmal um dieses visuelle Spektakel, das Spektakel der Bilder, aber eben nicht nur, meint Regisseur Wes Ball, denn wie schon das Original erzählt auch Teil 4 der Neuauflage vom Ist-Zustand der Gesellschaft.
The appeal, I think, of these movies, just even back to the 68 version, is that
das ist ja der Reiz der Filme, auch schon 1968, dass wir Menschen uns in den Affen sehen, dass wir Menschen hier einen Spiegel vorgehalten bekommen. Aber weil wir Affen sehen und nicht uns, können wir die Botschaft leichter schlucken. Es geht im Grundkern um Menschlichkeit. Wir wollen das aber nicht zu sehr mit dem Holzhammer erzählen, nicht zu moralisierend. Mir geht es in der Geschichte um die Frage nach Wahrheit, nach Manipulation, nach Gier, Macht und Wissen. Junge Leute stellen die Weisheit der Alten in Frage, versuchen nach vorne, in die Zukunft zu blicken.
Ich finde ja, mit fantastisch aussehenden Bildern und einer packenden Geschichte ist Planet der Affen New Kingdom wirklich ein großes Science-Fiction-Spektakel, das nicht ganz so brillant ist wie die Vorgängerfilme, aber ich hatte trotzdem, trotz auch des schweren Themas, irgendwie Spaß im Kino.
Sagt Anna Wollner über Planet der Affen New Kingdom, jetzt bei uns im Kino zu sehen, Anna, und ich danke dir ganz herzlich.
Sehr gerne, lieber Knut, hab ein schönes Wochenende.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Mit jedem Film erfindet sich der rumänische Regisseur Radu Jude neu, beschreitet neue filmische Wege und dafür schätzen und bewundern wir ihn sehr und sind immer wieder neugierig auf einen neuen Film von ihm. Mit seinem assoziativen Triptychon Bad Luck Banging or Loony Porn gewann er 2021 sehr überraschend sensationell den Goldenen Bären und nun kann man sein neuestes Werk sehen und zwar auf dem auf Arthouse-Filme spezialisierten Internetportal Mubi. Auch dieser Titel hat es wieder in sich. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt. Und damit herzlich willkommen, liebe Anke Lewiger. Hallo, hallo.
Ja, erwarte nicht zu viel von Anke.
Ja, nee, nie. Anke, was erwartet uns wiederum in diesem Film? Er ist ja immer gut für Überraschungen.
Ja, ich finde ja das ja so spannend, dass dieser Regisseur, der ist ja eigentlich immer auf der Suche und die Kamera ist sein Seismograph und seine Filme sind doch auch immer Expeditionen in die rumänische Gegenwart. Also er hört und schaut hin, fängt Stimmungen ein und er trifft dabei aber auch immer auf eine verdrängte Vergangenheit. Und hier in dem Film bekommen wir es mit zwei Angelas zu tun. Also die eine Angela fährt in grobkörnigen Schwarz-Weiß-Bildern durch das heutige Bukarest, die ist Produktionsassistentin bei irgendeinem Konzern in einem deutschsprachigen Land und sie castet für Clips, für Werbeclips über Menschen, die Arbeitsunfälle hatten, ne? Mhm. Und dadurch lernen wir schon ziemlich soziale, desolate Zustände kennen. Und dann schneidet Radu Jude dazwischen immer einen Klassiker rein. Und das, der heißt Angela Moves On. Der ist aus dem Jahre 1981, wird als feministischer Klassiker gehandelt. Und da geht es eben um eine Taxifahrerin, also eine Frau in einem Männerberuf. Und diese beiden Ebenen, Handlungsstränge werden so assoziativ miteinander verknüpft und in Interviews hat Radu Jude immer wieder gesagt, und da bezieht er sich auf Godard, das macht er ja sowieso permanent, und Godard hätte eben gesagt, ah, man sieht zu wenig Arbeit im Kino. Dabei machen wir ja hauptsächlich, wir arbeiten, damit verbringen wir die meiste Zeit. Und genau so, wir sehen hier zwei Frauen beim Arbeiten, aber auch beim Lieben. Und gleichzeitig ist es ein Roadmovie, aber ein Roadmovie, das sich um Arbeit dreht.
Anke, jetzt hast du gerade schon Jean-Luc Godard erwähnt. Also diese Referenz ist ganz offensichtlich. Aber wer inspiriert denn Radu Jude noch? Welche Filmemacher sind für ihn wichtig?
Ja, er sagt dann immer wieder Eisenstein natürlich, aber bei ihm geht es auch vielfach immer wieder um Literatur. Also da sagt er zum Beispiel John Dos Passos, aber das wechselt immer auch wieder. Und ich habe jetzt auf Arte so ein ganz schönes Selbstporträt entdeckt, wo er sagt, also ein gefilmtes, dass er ja eigentlich keinen eigenen visuellen Stil hat, sondern dass seine Filme wie Bukarest seien. Und dann zeigt er uns eben in diesem Mini-Porträt Bukarest, also so eine ganz wilde Stadt, einerseits kommunistische Bauten, moderne Shopping-Malls und dann fast Slum-ähnliche Zustände. Und genau das sehen wir eigentlich auch in seinem Film, wenn wir mit Angela heute eben durch Bukarest fahren. Also Also es wird gehupt, es ist aggressiver Verkehr, es sind ständig Unfälle. Also man bekommt viel Gegenwart durch so die Windschutzscheibe mit. Und dann natürlich auch, wie sah Bukarest 1981 aus? Hm. Also da arbeitet er dann auch immer wieder mit Zeitlupe, damit man das so richtig studieren kann. Und da gibt es natürlich weniger Autoverkehr, aber unheimlich viele Passanten. Man fragt sich, wohin des Weges. Also das sind so visuelle Bezüge, aber es gibt auch immer viel Literatur. Also Nina Hoss spielt ja mit, mhm. die arbeitet für diesen Konzern und sie ist die Ur-Ur-Ur-Urenkelin von Goethe. Und Angela will dann mit ihr über Dichtung und Wahrheit diskutieren, hat sie aber nicht gelesen. Aber dadurch, dass eben Angela über Dichtung und Wahrheit mit ihr reden will, bekommen wir auch wieder mit, dass sie relativ gebildet ist. Es gibt andere Verweise, dass sie studiert hat. Ja, und was machen studierte Leute heute? Sie sind Produktionsfahrerin.
Typischer Radio-Jude, ich meine das schon, Anka. Obwohl die Filme ja alle so unterschiedlich sind. Also sie hat ganz klassische Literaturverfilmung gemacht, einen Western auch gedreht. Trotzdem, bei aller Unterschiedlichkeit muss es ja etwas geben, was alle Filme verbindet. Also so etwas wie ein Abarbeiten an einem Thema.
Ja, ist es nicht doch immer wieder so ein bisschen Abarbeiten an Europa? Mhm. Also wenn man sich so die Filme anschaut, also hier zum Beispiel von Angela, Handy hinter das Handygeräusch ist Beethovens Freude schöner Götterfunken, mhm. also seine Idee einer gerechten Gesellschaft, aber sind Gesellschaften heute gerecht? Und es geht bei ihm dann ja auch immer wieder um Rassismus, also in dem Angela-Klassiker von 1981 verliebt sich die Taxifahrer in einem Ungarn, aber der ist Außenseiter, weil die Rumänen unheimlich große Nationalisten sind, oder wer? Wir erinnern uns an seinen großartigen Avarim, ein Western in Europa, schwarz-weiß. Und da geht es ja auch, ein Polizist sucht einen entlaufenden Sklaven. Und überall gibt es unterschiedliche Nationalitäten und alle haben Vorurteile gegeneinander. Also das sind, glaube ich, so Themen, die sich durchziehen. Und gleichzeitig ist er ein unheimlich zeitgenössischer Regisseur. Also diese Angela heute, die ist auch Influencerin und die kopiert Bobita. Das ist so ein ganz großer, chauvinistischer, sexistischer Influencer, den es auch in der Wirklichkeit gibt, der dann auch verhaftet wurde. Und sie überdreht das nochmal so, dass in dieser Überdrehung sie eigentlich seinen ganzen Rassismus, seine unmenschliche Haltung überführt. Also das sind ziemliche Kompaktpakete, die Filme.
Anke, ich danke dir ganz herzlich. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt. Ist auf dem Online-Portal Mubi zu sehen. Und das Schöne bei Mubi ist ja, die kuratieren auch gern. Also es werden so kleine Reihen gebildet. Es gibt also parallel zu diesem Film außerdem noch abgefahrene, experimentierfreudige und sehr diskursive Kurzfilme zu sehen von Radu Jude auf Mubi. Danke und tschüss, Anke.
Tschüss. Wir hören uns in Cannes. Wir sehen uns in Cannes nächste Woche.
Ja.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wo ist denn hier der scheiß Regieassistent, Mensch?
Mann, ich sag dir jetzt zum letzten Mal, kümmere dich um das Chaos da draußen. Okay.
Okay.
Was ist schon Regisseur? Ja, Regisseur ist... Nichts ist ein Regisseur, der stellt ein paar Leute ins Bild. Das ist alles, was noch ein scheiß Regisseur macht. Ja, ein paar Ficker in ihr scheiß Bild reinstellen.
Bad Director, der schlechte Regisseur. In dem Film von Oskar Röhler wird ein Regisseur total demontiert, der im Bordell sich zwar inszeniert als der große, machtvolle Mann, am Set aber ein totaler Versager ist. Lustlos, erbärmlich, lächerlich. Gespielt von Oliver Masucci. Und in diesem Film, es ist ja ein Blick hinter die Kulissen des Kinogeschäfts, spielt Anne-Rathe Polle eine herrliche, boshafte Filmdiva, die diesem Regisseur, der ohnehin schon überhaupt nicht mehr weiß, wo es lang geht, das Leben auch noch zusätzlich schwer macht. Gleich hier bei uns im Gespräch die großartige Anne-Rathe Polle, die wir in vielen wichtigen Filmen gesehen haben. Nicht zuletzt, es gilt das gesprochene Wort von Ilka Shatak, ja danach für das Lehrerzimmer eine Oscar-Nominierung einheimsen konnte. Anne-Rathe Polle gehört zu den prägenden Schauspielerinnen unserer Zeit, schien ihr sehr viel Spaß gemacht zu haben. Dazu gleich mehr im Gespräch mit Anne-Rathe Polle zum Film Bad Director. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es gibt ja unendlich viele Filme und manche sind Klassiker geworden, sind Teil eines eigenen Genres, nämlich Film im Film. Was passiert, wenn ein Film entsteht? Der ganze Wahnsinn. Also letzte Metro zum Beispiel von Truffaut, für mich absoluter Meilenstein dieses eigenen Genres. Bad Director, also ein Regisseur, der es offenbar nicht so richtig drauf hat. Merkwürdiger Beitrag auch zum Kafka-Jahr, denn die Figur heißt ja Gregor Samsa, wird gespielt von Oliver Masucci, der neue Film von Oskar Röhler. Und in diesem Film, Film im Film, beim Drehen eines Films, sehen wir auch eine sehr beliebte und großartige Schauspielerin, die wir schon in vielen tollen Filmen gesehen haben, natürlich auch im Theater immer wieder gesehen haben. Sie ist hier eine Schauspielerin, was wahrscheinlich erstmal nahe liegt, denn sie ist es ja auch im wirklichen Leben, Anne Ratte-Polle. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ein Film, der ja wirklich ans Eingemachte geht, das muss man schon mal ganz klar sagen. Vielleicht können wir die Situation erstmal schildern, denn der Regisseur, der Bad Director, da hat man wirklich das Gefühl, die besten Tage sind vorbei und er sollte sich vielleicht mal einen anderen Job suchen, weil so angstbesetzt, so panisch, wie er an die Arbeit geht, Oliver Masucci spielt das ja grandios, denkt man sich, es ist vielleicht doch nicht mehr die große Leidenschaft seines Lebens. Wie siehst du ihn, wenn du den Film siehst?
Ja, er versucht es irgendwie, aber klar, er versucht die nicht mehr vorhandene Leidenschaft zu vertuschen, zu verstecken. Das gelingt ihm nicht so ganz und ja, ich habe es sehr genossen, Oliver darin zu sehen. Ich kenne ihn schon lange, wir haben zusammen Theater gespielt, 2005 in Hannover. 5 Goldringe hieß das Stück und es war sehr lustig, mit ihm jetzt hier eigentlich seitdem zum ersten Mal wieder zu spielen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es sehr toll. Ich schaue ihm sehr gerne zu in dieser Rolle.
Also er ist wirklich auch ein Theatertier zum einen, aber auch im Film ist er ein absoluter Extremist und das ist er auch in dieser Rolle, die, also mir ging es zumindest so, mich immer an Oskar Röhler selbst erinnert hat, an diesen sehr berühmten Regisseur. Also diese Marotten, immer dieses Hochziehen, der merkwürdige Blick, dieses Panische. Also mir kam es so vor, als würde er wirklich Oskar Röhler parodieren. Stimmt der Eindruck? Was meinst du?
Absolut, ja, es war... Ja, total. Also was ja auch toll ist an Oscar. Ja, es war ganz toll. Ich war beim ersten Drehtag einfach dabei und Oliver kam dann schon so an und Oscar guckte immer. Er war immer ganz überrascht, wie sehr er gedoubelt wurde von ihm. Und es war sehr lustig zuzusehen, wie das so entstanden ist oder wie Oliver eigentlich das vorbereitet hatte und dann zum ersten Drehtag dann damit ankam. Das war toll.
Also er hat eine unsägliche Brille auf und trägt ganz furchtbare Klamotten.
Ich meine, er steckt da drin. Dass es auch um ihn geht, ist ja ganz klar. Ich habe an Oscars Augen immer gesehen, wie erstaunt, sehe ich wirklich so aus? Oder ja, ist ja krass. Und sich aber gleichzeitig gefreut hat darüber. Also einfach staunt sich gefreut hat.
Also was ich sehr realistisch fand, soweit ich das so von Dreharbeiten kenne, wenn ich da mal so zu Besuch bin oder dabei bin, so irgendwie, dann ist es ja diese Überforderung des Regisseurs, auch der Regisseurin, nämlich dass ständig jemand was von dir will. Regie führen ist vor allem Entscheidung fällen. Und in diesem Film kommt ständig jemand, rote Socken, grüne Socken, wo soll das Auto stehen? Was soll, und das ist ihm ja alles zu viel. Kennst du das auch? Also natürlich ist jeder fixiert auf diesen Regisseur, du ja auch, wenn du am Set bist und spielst. Und weißt, ständig will man von dem oder von ihr eine klare Ansage haben?
Ja klar, also ich versuche immer alles im Vorfeld zu besprechen mit der Regie. Also so, wenn ich Fragen habe, auch so, ich versuche so viel wie möglich, wenn es eine richtig große Rolle ist. Und aber auch sonst, ja, ich suche das Gespräch vorher, dass man am Set, da ja eben kaum Zeit mehr da ist, da muss man einfach handeln in den Situationen, so schnell wie möglich auf den Punkt zu kommen. Und das war aber mit Oscar sehr schön, die Arbeit, weil da hatten wir im Vorfeld jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich hatte ein E-Casting gemacht und das war dann, daraufhin wollte er mich unbedingt besetzen. Und dann haben wir uns einmal getroffen, weil es schwierig war mit der Zeit irgendwie, das hinzukriegen. Und das wurde dann so hingebogen, dass es ging. Und das war es dann eigentlich. Dann haben wir uns da getroffen und der ist sehr nah an einem dran als Schauspieler. Also man kann auch probieren oder man probiert auch, aber also ja, es hat Spaß gemacht. Da war jedenfalls keine Zeit vorher zu sprechen. Ja. E-Casting heißt kein direktes Live-Casting, dass man eingeladen wird zum Caster, sondern es wird einem eine Szene gegeben. Die war in diesem Fall 5 Seiten lang, eine Szene. Ja, und dann nimmt man die mit dem Handy auf zu Hause. Und ich mache das immer, mir macht das total Spaß. Ich habe das bisher nicht so oft gehabt, ein E-Casting, aber eigentlich war ich mit dem E-Casting immer erfolgreicher als mit dem richtigen Casting, weil man irgendwie auf jeden Fall ein Ergebnis, womit man selber zufrieden ist, abschicken kann. Und in diesem Fall, ich dachte eigentlich, ich hätte überhaupt keine Zeit. Und dann fand ich aber die so lustig geschrieben, dass ich dachte, nee, ich habe einfach auch Bock, die zu spielen. Und ob das klappt oder nicht, ist jetzt auch egal. Und dann habe ich das halt gemacht.
Jetzt bist du ja in dem Film im Film. Und man bekommt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, eigentlich nie wirklich mit, worum geht es denn in diesem Film eigentlich? Also er versucht den Serien irgendwie zustande zu bringen, bricht immer mal wieder ab, es passieren ständig Katastrophen. Aber hast du eine Vorstellung davon, was in diesem Film erzählt werden soll?
Jeder Zuschauer soll doch offen sein und frei sein. Also es geht in jedem Fall natürlich auch um den Wahnsinn, der in allen möglichen Betrieben, so auch beim Filmemachen eben ist, wo man ja schon auch unter einem gewissen Brennglas ist und die Emotionen kochen schnell hoch und es geht eben auch um Machtstrukturen. Ja, es geht natürlich um den Abgesang des typischen Patriarchen in der Form eines Regisseurs. Das ist sehr lustig und ich darf daran teilhaben. Aber es gibt nicht nur einen Bad Director, es war auch eine Wonne, eine Bad Actress zu spielen. Also dass man jetzt, dass ich auch ein bisschen über die Stränge schlagen durfte. Es wäre halt sehr langweilig, wenn ich jetzt eine heilige Schauspielerin wäre, die protestiert und jetzt ist aber mal gut. So nee, die haut auch rein mit Macht.
Das werden wir auch noch bereden, Anne. Aber ich meinte, du hast es toll zusammengefasst, worum es in diesem Film insgesamt geht. Aber in dem Film im Film, oh, den gibt es ja auch noch. Und da denkt man immer, was erzählen die da eigentlich? Was passiert im Film im Film?
Also es geht auf jeden Fall, es kommt nicht so richtig dazu, aber es geht um eine Krankenschwester und es geht auf jeden Fall um Babys in einem Krankenhaus und Waisenkinder, glaube ich, auch. Und eins.
Ist ein Melodram eigentlich.
Eigentlich ein Melodram, ja. Ja, und es sollte ernst auch gespielt werden. Keine Komödie, es ist ein Melodram, ja.
Das macht es ja besonders komisch. Und darüber reden wir auch gleich weiter, über Bad Director. Bad Director, der neue Film von Oskar Röhler, ist jetzt im Kino zu sehen. Ein Selbstporträt, Verfilmung seines eigenen Romans mit dem schönen Titel Die Selbstverfickung der Welt übrigens. Und da sind eben tolle Schauspieler und Schauspielerinnen zu sehen. Anne Ratte-Polle spielt eine Schauspielerin, die Anne, und damit sind wir jetzt bei deinem Part, immer das Leben auch also reichlich schwer macht. Das ist aber im ersten Moment an, du bist außerdem noch verliebt in den männlichen Hauptdarsteller. Ist ja immer irgendwie blöd für den Regisseur, weil er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Also da ist auch schon ein schönes Stückchen Bosheit drin. Ich dachte ihm, vielleicht arbeitet sie auch die Sachen ab, die sie manchmal so erleiden musste beim Dreh?
Ach, weiß ich jetzt gar nicht so. Ich glaube, das rutscht. Alle gehen erstmal mit guten Absichten rein. Sie hat so ein bisschen vertuscht, dass sie mit dem Hauptdarsteller ein Verhältnis hat. Das wusste der Regisseur nicht. Ist ja ganz gut, eigentlich auch das zu sagen. Irgendwie, aber das hat sie nun mal. Aber nicht mit böser Absicht, würde ich jetzt ihr nicht unterstellen. Ich glaube, sie geht mit guten Absichten rein. Der Regisseur und sie haben aber eine private Vorgeschichte auch und eine berufliche Vorgeschichte, wo schon mal was nach hinten losgegangen ist. Aber nein, sie versuchen es noch einmal auf ein neues. Ja, und dann passiert es ihr so, dass, ich glaube, es passiert, dass Dinge hochkochen und dann durchknallen.
Vielleicht aber auch wirklich, weil sie auch merkt, mit dem ist nichts mehr los. Also man kann mit dem jetzt machen, was man will im Grunde. Der kann sich ja nicht mehr wehren und der hat auch gar keine Lust mehr. Ist ein totaler Schluffi. Und da dachte ich mir, wenn sowas passiert, also der Kontrollverlust so groß wird, dann tanzen eben die Mäuse auf dem Tisch. Also vielleicht ist auch das ein bisschen.
Also ich würde das jetzt nicht so sehen. Für mich hat Film, eigentlich ist es immer eine Zusammenarbeit. Natürlich bestimmt gibt es da eine Hierarchie und der Regisseur bestimmt letztendlich, aber im guten Fall ist es immer einfach eine Zusammenarbeit und es geht weniger ums Ego, so ob man selber jetzt gut vorkommt oder man selber die meisten Ideen hat oder was auch immer, sondern es geht um die Sache und um den Inhalt und ich glaube, man braucht dann nicht so unbedingt die Kontrolle, es ist eher ein Miteinander und zu arbeiten, so ne, würde ich sagen. Und in dem Fall, wo es dann schon um Kontrolle nötig sein muss, notwendig ist, also wo es gar nicht mehr um Inhalte geht, ich glaube dann, das ist, das glaube ich, macht, kann unruhig machen, aber was hier passiert ist, das ist, ja, ist es vielleicht auch eine Revolte. Man schlägt zurück.
Ich hatte das Gefühl, es hat ja einen Riesenspaß gemacht. Also der ganze Film ist ja eine überdrehte Komödie auch. Aber ich hatte so den Eindruck, wenn du ihn so vorführst und er komische Regieanweisungen gibt, nennen wir das mal so, was er da so zusammenstammelt, dass es dir eine Riesenfreude gemacht hat, sich da nicht dran zu halten und das Ding durchzuziehen?
Ja, das hat auch Spaß gemacht, aber das war auch Oscar. Das war wirklich inszeniert, so wie er das wollte. Ich wäre da gar nicht so drauf unbedingt gekommen. Aber also jetzt, wenn ich dann das Spiel im Spiel praktisch... Ja. Das das war sehr, war inszeniert. Es hat natürlich Spaß gemacht, aber alles hat Spaß gemacht. Vor allem hat die Auseinandersetzung haben sehr mir am meisten Spaß gemacht. Die Gespräche zwischen Regie und Schauspiel. Das war oder auch mit meinem Kollegen, das war lustig zu spielen.
Du sagst es sehr zu Recht, im besten Fall ist Film Teamwork. Trotzdem gehört es, glaube ich, zum Wesen des Schauspielers, der Schauspielerin, dass man gesehen wird. Also man spielt. Da ist jemand, der nimmt das erstmal als allererster Zuschauer oder Zuschauerin wahr, was ich da mache. Und ich denke, das ist schon wichtig beim Spielen. Das macht er zum Beispiel nicht. Also ich glaube, das ist eines der großen Probleme dieser Arbeit, dass er euch nicht wahrnimmt als Spielende.
Ich brauche total das Miteinander und das Miteinander, dass man alle zusammen was erzählen will, weil ich bin aufgeschmissen, wenn ich das nicht teilen kann mit der Regie. Also so, aber wenn man gut vorgearbeitet hat, so, ne, und auch viel gesprochen hat oder geprobt hat, wie auch immer, wenn man also weiß, was man will, dann ist das schon so, dass ich dann auch spüre, ob was noch nicht stimmt oder stimmt, dann sage ich schon, kommt schon vor, ich hätte gern noch einen Take oder so. Das, weil ich merke, nee, da ist noch mehr, das geht noch mehr.
Bringt mich jetzt noch zur letzten Frage, weil du hast jetzt sehr anschaulich geschildert, was gute Regie für dich ist. Jetzt wüsst ihr aber gern, was ist denn schlechte Regie? Denn der Film handelt ja vom Bad Director. Also vielleicht ein No-Go, etwas, was du überhaupt nicht erträgst, wenn der Regisseur, die Regisseurin zum Beispiel vorspielt. Ich weiß, das mögen viele nicht so richtig. Oder gibt es was anderes, wo du sagst, never ever?
Es gibt RegisseurInnen, die können genial vorspielen und auch so vorspielen, dass man es auch nachspielen kann. Also das ist ja dann auch nochmal wieder die Kunst. Aber in der Regel finde ich es immer gut, wenn man, ja, ne, dass man nicht schon beim ersten Kennenlernen und sich mal, ja, lass uns mal Text durch so mal machen, ne, bevor man sich, und dabei lernt man sich dann ja auch erstmal kennen oft, weil man hat ja keine Zeit, trifft sich dann am Drehort kurz vorm Drehbeginn. Und wenn dann schon beim Einatmen unterbrochen wird und einem Betonungen vorgegeben werden und nicht nur, dass man selber merkt, wie einem so anfängt, so alles sich zu verklemmen, aber auch beim Partner oder Partnerin, man merkt, wie der, die sich anfängt zu verklemmen, wie ich jetzt, und anfängt zu stottern, das ist halt nicht irgendwie förderlich und es ist zeitverschwendend. Also wenn mit Zeit, also man ist halt, man hat so wenig Zeit, man muss so schnell auf den Punkt sein. Da reagiert man dann allmählich, manchmal dann, wenn sowas passiert, was nun aber wirklich eigentlich selten ist, ja, dann sieht man die Zeit schwinden und man kann dann nicht, kommt dann nicht zum Punkt, dass man selber arbeiten kann, ne? Dass man selber genug Ruhe hat, was zu entwickeln auch. Das ist dann so eher, aber ja, das gibt's, klar. Natürlich, klar.
Weitere sensationelle Fehlleistungen eines Regisseurs können Sie besichtigen in dem Film Bad Director, also auch ein Beitrag zum Kafka-Jahr, weil das ist ja ein surrealer Albtraum. Der heißt Gregor Samsa, klar, wie die berühmte Kafka Figur, aber gleichzeitig ist es eben auch der Albtraum, der Angsttraum eines Regisseurs beim Drehen. Und ich dachte sogar manchmal, vielleicht ist das auch das, was er in der Nacht träumt, bevor er dann zum Dreh geht. Auch das wäre alles möglich. Der Film hat durchaus so eine surreale Ebene. Ich bedanke mich sehr herzlich bei einer der Hauptdarstellerinnen, denn wir sehen in diesem Film Oliver Masucci und wir sehen Anna Ratte-Polle. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Ich danke. Viel Spaß beim Schauen.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Dog, er heißt ganz einfach Dog, dieser Hund. Er ist ein typischer Großstadtbewohner, ein einsamer Hund. Überaus realistisch ist sein Leben geschildert worden in dem Film Robert Dreams in der Stadt New York, wo er sich so sehr sehnt nach Wärme, nach Nähe. Und diese Wärme kommt durch einen Roboter, den er sich kauft. Ein Roboter, der lernt, der weiß, was dieser Hund, was Dog braucht und der ein zärtlicher, ein liebevoller Freund wird. Der Freund, den wir uns alle so sehr wünschen im Leben. Ein hinreißender Animationsfilm, nominiert für einen Oscar, jetzt bei uns endlich auch im Kino zu sehen. Und ich hatte die große Freude, mit dem Regisseur zu sprechen, der ja ein Meister auch ist des Fantasy-Kinos. Also gleich bei uns im Gespräch Pablo Berger aus Spanien zu seinem hinreißenden Robert Dreams. Und damit herzlich willkommen in der Runde 2 von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt die große Freude, mit einem überaus erfolgreichen spanischen Regisseur zu sprechen. Er hat schon 4 Filme gemacht, darunter so ein Klassiker. Und das ist wirklich ein Klassiker inzwischen. Seine Schneewittchen-Fantasie ist also einer der schönsten Fantasy-Filme der vergangenen Jahre. Blanca Nieves. Es gab aber auch andere Sachen wie Abracadabra und. Aber zum ersten Mal hat er jetzt einen Animationsfilm gemacht. Und dieser Animationsfilm, Robert Dreams, sprengt wirklich alle Möglichkeiten. Das ist ein Film, der hat eine Oscar-Nominierung bekommen. Er hat den Goya Goya bekommen, den Europäischen Filmpreis bekommen. Und das Wichtigste aber ist, er rührt die Herzen der Menschen auf der ganzen Welt. Auf vielen Festivals ist er gelaufen und endlich ist dieser Animationsfilm auch in Deutschland zu sehen. Robert Dreams von Pablo Berger oder Berger. Er hat gesagt, ich kann es aussprechen, wie ich will, auch Deutsch, wenn ich will. Also Berger, Pablo, erstmal sehr gut, dich zu sehen. Hallo, good to see you.
Hello, how are you, Nut? It's a pleasure to chat with you about my film Robot Dreams.
Also ich habe dir schon verraten, ich habe am Schluss geweint bei diesem Film, wie wahrscheinlich viele Menschen weinen und total berührt sind von einem Blechroboter. Es ist eine Comicfigur, es ist ein Zeichentrickfilm und trotzdem ergreift er uns so sehr. Hast du erstmal eine Erklärung dafür?
Well, you know, as we were talking before we start.
Der Film ist so etwas wie ein trojanisches Pferd. Es ist ein Animationsfilm, die Figuren sind sehr liebenswert. Es geht um einen Roboter und einen Hund und beginnt sehr charmant und lustig. Dann wird es dramatisch an einem Wendepunkt. Wir sind alle schon in Situationen gewesen wie die Charaktere im Film. Wir haben alle schon jemanden verloren, eine Beziehung, einen Geliebten und wollten das zurückhaben. Ich will jetzt nicht verraten, ob der Hund und der Roboter sich nach diesem Verlust wiederfinden.
His best friend. Also der Film basiert ja auf einem sehr erfolgreichen Comicbuch von Sarah Vaughan, auch in Deutschland erschienen übrigens. Und wir haben diesen Hund, also der heißt einfach nur Dog, steht auch am Klingelschild dran, Dog. Der ist sehr einsam, das erstmal als erstes. Und auch wenn es ein Hund ist, ich finde, Pablo, wie du diese Einsamkeit zeigst, ist das ein ganz normaler Bewohner großer Städte. Das ist jetzt hier New York, es könnte auch London, Berlin oder Paris sein. Also diese Einsamkeit des modernen Menschen ist hier gespiegelt in dem Hund?
Well, I think definitely in the city. We are very lonely, it's a very common thing.
Wir sind sehr einsam in den Städten, das ist klar. Aber es gibt diese Epidemie der Einsamkeit, diese Krankheit auf der ganzen Welt. Jeder kann das sicher nachvollziehen, diese Sehnsucht, das Leben mit jemandem zu teilen. Der Film beginnt mit einem einsamen Hund, der sich sein Fertigessen in der Mikrowelle aufwärmt. Dann schaut Dog Fernsehen. Das kommt bestimmt vielen Menschen bekannt vor, die uns jetzt hören. Durch das Fenster sieht Dog ein Paar, das Spaß hat. Manche Leute, die den Film gestreamt haben, in Spanien geht das schon, haben mir gesagt, mir ging es wie Dog. Ich habe mein Fertigmahl gegessen und alleine deinen Film gesehen. Die Identifikation ist total.
Pre-cooked dinner and I was watching your movie and so the identification is total.
Ich kenne jetzt oder kannte dieses Comicbuch nicht, so Graphic Novel, deshalb war ich dann auch sehr überrascht. Er bestellt sich ja dann einen Roboter, das können wir schon sagen, glaube ich, der kommt und ein super guter Freund für ihn wird. Und ich hatte dann erstmal eine ganz andere Geschichte erwartet, vielleicht wirklich die Schwierigkeiten mit künstlicher Intelligenz umzugehen, die uns vielleicht beherrscht. Aber es ist es ja gar nicht, sondern es ist eine wunderbare, harmonische Freundschaft. Also wir sind erstmal auf einer anderen Fährte, glaube ich.
Well, the thing is that I started, the book was written.
Die Graphic Novel erschien 2007. Ich begann mit der Arbeit am Film vor 5 Jahren. Das war also noch vor den großen Debatten um KI. Unser Roboter ist einfach eine Metapher für den idealen Freund. Er hat keine Software, keine Chips. Er ist eher auf altmodische Weise, wie ein mechanisches Gerät, wie eine Uhr.
Old style, almost like a watch.
War das eigentlich jetzt ein Problem, dass ja alle handelnden Figuren Tiere sind? Unter anderem der Hund, nicht nur der Hund, aber auch es gibt die neugierigen Tauben und. Und dann eben dieser Roboter da ist. Also es ist ja doch ein Verhältnis von Mensch zu Maschine, aber hier eben dargestellt durch Tiere.
Well, yeah, the thing is that the film is it's a fable.
Der Film ist eine Fabel mit vermenschlichten Tieren, mit menschlichen Charakteren. Wir müssen hier über die Inspiration für das Buch sprechen. Die Autorin hatte einen Hund, den sie sehr liebte. Er wurde sehr krank, sodass sie ihn einschläfern lassen musste. Also für die Schöpferin der Geschichte ist eigentlich der Roboter der Hund. Und so verhält er sich auch. Der beste Freund des Menschen ist der Hund. Und hier ist der beste Freund des Hundes ein Roboter.
And I think that's the fun, one of the fun things about this film.
Was meinst du, was ist die besondere Leistung dieses Roboters? Also warum ist er so ein guter Freund? Das wird ja im Film sehr genau erzählt. Wir sind ja stundenlang mit denen unterwegs, mit den beiden erleben ihre Welt. Also was ist die besondere Leistung, die besondere Freundschaftsleistung vom Roboter?
Well, the amazing thing of robot is just.
Das Besondere an ihm ist, dass er sehr naiv beginnt und dann sehr schnell lernt. Er versteht, was der Hund mag. Er beobachtet das Leben auf der Straße und begreift, dass es sehr schön ist, Hände zu halten. Also hält er im Central Park Dogs Hände, weil er es überall so sieht. Aber weil er eben ein Roboter ist, packt er ein bisschen zu hart zu, sodass es wehtut. Also muss er lernen, vorsichtig zu sein. Er wird immer menschlicher beim Lernen. Das ist ein wunderbarer Charakter. Ich habe mich in ihn verliebt und bin mir sicher, dass sich auch das Publikum in ihn verlieben wird. Wir müssten alle so einen Roboter haben.
We should all should have a robot next to us.
Sag mir, wie ich ihn bestellen kann. Tell me how to order him. I would do it immediately, of course. Die beiden haben, wie es jetzt für eine Freundschaft, auch für eine Liebe gehört, auch ein gemeinsames Lied. Und es ist ein ganz tolles Lied, was ich sehr, sehr liebe, nämlich Earth, Wind & Fire mit September. Spielt eine Riesenrolle in diesem Film. Wir hören das Lied jetzt und danach reden wir weiter über Robert Dreams. Robert Dreams, das war Musik aus diesem Film, also Earth, Wind & Fire mit September sind da zu hören in dem Film von Pablo Becerra, der diesen Film zum ersten Mal als Animationsfilmregisseur gemacht hat. Jetzt ist der Film ja angesiedelt zu den 80er Jahren, würde ich sagen. Das ist noch in New York vor 9-11, ist ein New York, wo die Leute noch Musikkassetten hören. Und was mich sehr fasziniert hat, damit sind wir beim Stil dieses Films, es ist ganz genau, also jeder, der schon mal da war, erkennt die Stadt wieder, erkennt die Telefonapparate und die Fahrstühle. Also es ist so genau im Detail und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Fantasy-Film mit wunderbaren, fantasievollen Figuren. Also ihr bringt ja wirklich beides zusammen.
Yes, the thing is that Robot Dreams is my love letter to New York.
Ja, denn dieser Film ist meine Liebeserklärung an New York. Ich habe dort 10 Jahre gelebt und kenne das New York der 80er und 90er Jahre. Ich habe dort Film studiert und mich in die Stadt verliebt. Filme machen ist wie eine Zeitmaschine. Sie kaufen sich eine Karte und können mit Robot Dreams in das New York der 80er reisen. Denn wir waren sehr sorgfältig um jedes Detail bemüht. Selbst das Sounddesign ist sehr genau, denn die Rettungswagen oder Polizeisirenen klangen damals anders. Das musste alles stimmen.
Jetzt heißt der Film ja Robert Dreams und das müssen wir schon erklären. Also wir werden auch hier nichts spoilern, aber wir können sagen, dass die beiden über einen sehr, sehr langen Zeitraum getrennt sind. Es geht ja auch um Verlusterfahrung, es geht um die Angst um den anderen. Also warum das so ist, müssen wir ja nicht sagen, aber sind über einen langen Zeitraum gar nicht zusammen. Erstmal die Frage, beide träumen dann. Träumen sie unterschiedlich? Also träumt der Roboter, wir sehen ja die Träume, anders als der Hund?
Well, the thing is that the film is called Robot Dreams. So
der Film heißt Robot Dreams. Es gibt da keinen Trick, keine Vortäuschung. Manchmal ist es in Filmen ja so, dass das Publikum irgendwann enttäuscht feststellt, das war ja alles nur ein Traum. Hier gibt es klar erkennbar viele Träume. Und sie sind der Ausdruck von Robots Sehnsucht danach, wieder zu Doc zurückkehren zu können. Jeder kann den Film anders sehen. Kinder werden ihn eher als Geschichte einer Freundschaft betrachten. Erwachsene eher als Liebesgeschichte. Wir haben so viele wunderbare Träume im Film, als eine Hommage an klassische Hollywood-Musical-Filme. Aber vor allem ist es eine sehr emotionale Geschichte. Alle meine Filme sind sehr humorvoll und emotional. Und besonders sensible Zuschauer sollten hier unbedingt Taschentücher mitbringen. Es ist ein Drama.
And to the most sensitive audience, I recommend they come with some tissues. You know, it's a drama. Yeah. It's a drama as well. You know, you cry, no?
I cried, as I told you.
Or critic.
Aber ist auf der anderen Seite, du sagst zu Recht, es ist ein sehr emotionaler Film und ich denke, weil er so emotional ist, kommst du ohne Dialog aus. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt nicht einen einzigen Satz, der da gesprochen wird und es stört einen gar nicht. Man merkt es fast gar nicht.
Because most people don't realize it because their sound design is a very complex sound design.
Den meisten Leuten fällt das nicht auf wegen des komplexen Sounddesigns. Dog lacht, weint, schnieft, aber er redet nie. Das ist auch in anderen Filmen von mir so, wie in Blancanieves vor 10 Jahren. Wenn Sie diesen Film mochten, gehen Sie auch in Robot Dreams, denn diese spezielle Ausdrucksform machte den Film zu einer speziellen Kunstform. Wir sind hier in Deutschland, denken wir an Murnau, Pabst oder Fritz Lang, an die großen Stummfilmregisseure. Ich liebe Stummfilme, auch wenn das hier nicht direkt einer ist, sondern ein dialogfreier Film. Das wirkt eben weniger auf intellektuelle Weise, sondern auf der Gefühlsebene.
Less intellectual, so I really like this kind of way of making film.
Also ich denke, im Leben ist natürlich eine Liebe ganz, ganz wichtig. Natürlich, das ist die Basis unseres Lebens. Aber Freundschaft ist eben auch unglaublich wichtig. Und Menschen, die einen guten Freund oder eine gute Freundin haben, leben länger, sind glücklicher. Das erzählt dieser Film für mich übrigens auch. Ich hoffe, in deinem Leben gibt es auch einen guten Freund oder eine Freundin.
Yes, I think it's very important to have friends. And
ich denke, dass es sehr wichtig ist, Freunde zu haben. Das zeigt der Film, auch wie schwer es ist, wenn man einen Freund verliert. Es geht im Kino oft darum, den Geliebten oder die Geliebte zu verlieren. Um den Verlust von Freunden geht es seltener. Bei uns ist es das eigentliche Thema. Wir waren eine Freundesgruppe von 6 Leuten und einer davon war mein bester Freund. Aber er ist es schon lange nicht mehr, was traurig ist, wenn man sich auseinanderlebt. Ich möchte, dass die Zuschauer des Films an ihre vergangenen Freunde und Geliebten denken.
They're going to think about a lot of their friends or lovers they had, but they're not with them anymore.
Robot Dreams ist eine einzige Liebeserklärung an die große, an die wahre Freundschaft. Hier ist es ein Hund und ein Roboter. Es könnte aber auch jede andere Form von Freundschaft sein. Das haben wir auch gerade vom Regisseur gehört. Also jeder wird seine Freundschaft in diesen Film hineinprojizieren. Einer der Gründe dafür, dass der Film uns so sehr ans Herz geht. Jetzt ist dieser Animationsfilm im Kino zu sehen. Ein Film von Pablo Becher, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Thank you so much.
No, thank you, Nuri. It was a pleasure. I'm so happy that the film opens in Germany. So, you know, it's my fourth film. All of them have premiere in Germany, so I'm very happy.
One, two, three! Are you with me, fatherfuckers? All right, let's get down to it.
Peaches of Peaches. Während der Peaches Tour 2022 haben die Filmemacher Philipp Fussenegger und Judy Landkammer die kanadische Künstlerin Peaches begleitet und einen wunderschönen Film geschaffen, der die harte Arbeit bei den Konzerten schildert, ihr Universum, ihre Inspirationen, ihre Methoden aufzeigt, uns deutlich zeigt. Natürlich auch Peaches wird älter und das zeigt sie ganz uneitel. Also auch welche Beschwerlichkeiten verbunden sind mit der Produktion und mit einer solchen Tour. Peaches, eigentlich heißt sie ja Meryl Niska, ist eine feministische Performerin, Produzentin und Musikerin, die sich immer einsetzt für die Rechte von diskriminierten Gruppen, die gegen patriarchalische Strukturen auch in ihrer Branche auftritt. Peaches zu sehen und zu hören im Film Teaches of Peaches. Der Film macht deutlich, dass ihre herzerfrischenden, alle Grenzen sprengenden Auftritte für ihr Publikum wohltuend sind, ermutigend sind. Also ich sage es ganz einfach, Peaches tut gut und wir hören sie jetzt natürlich auch mit einem ihrer berühmtesten Lieder, Fuck the Pain Away. Peaches jetzt auch im Kino.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Irenes Reise ist einer jener Filme, die einem ganz direkt ins Herz gehen. Ein Dokumentarfilm, der eine große Vertrautheit schafft zu den Protagonisten. Ein Film über Identität, über die Reise zum wahren Ich, auch zu den eigenen Wurzeln. In diesem Film dürfen wir zusammen mit Irene auf diese große Reise gehen. Der Film ist jetzt so in einzelnen Kinos zu sehen. Und ich habe gesprochen mit der Protagonistin, mit Irene, aber auch mit dem Regisseur, mit Jean Bouyer. Gleich gibt es das Gespräch hier.
Traffic in the sky. Traffic in the sky.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe jetzt wiederum die große Freude, über einen Dokumentarfilm zu reden. Und das ist ja immer bei guten Dokumentarfilmen so merkwürdig. Man hat das Gefühl, man kennt die Leute danach total gut. Man hat das Gefühl, man gehört irgendwie auch ein bisschen zur Familie. Und das ist ja auch ein Familienfilm, über den wir jetzt reden können. Ein Film, der jetzt zu seinem Siegeszug antreten wird durch Deutschland. Der Regisseur tourt mit diesem Film auch, zeigt Irenes Reise überall in Deutschland. Wir sagen auch mal, er wird relativ bald auch in der Mediathek zu sehen sein, der ARD. Aber er ist vor allem im Kino und zwar mit dem Regisseur und mit der Protagonistin. Also eine wunderbare Gelegenheit für Sie, die beiden auch so kennenzulernen, wie ich sie jetzt kenne. Natürlich, den Regisseur kenne ich schon sehr lange, gehört zu den wichtigsten deutschen Dokumentarfilmregisseuren, lebt im schönen Brandenburg und weiß, wovon er da spricht in dem Film. Aber darauf kommen wir gleich. Erstmal wunderbar, dich mal wiederzusehen. Jean Bouyer, Schöpfer von Irenes Reise. Hallo, hallo.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Knut.
Du hast schon viele sehr spannende Filme gemacht. Oft haben sie zu tun auch mit deutsch-deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Aber das ist so vielleicht dein welthaltigster Film. Zugleich ist er ganz persönlich, erzählt eine ganz berührende Geschichte und dann standen alle da auf der Bühne, diese wunderbare Familie und Irene selber eben auch. Also das ist schon ein Film, der sehr ans Herz geht und ich freue mich sehr, dass wir reden können darüber. Irene Nöckel-Petersen. Hallo Irene.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Irene, wir sehen wirklich dein Leben, wir sehen deine Familie, wir sehen deine leibliche Mutter, wir sehen deine Adoptiveltern, das ist ja schon der Kern der Geschichte. Und ich frage mich dann bei so einem Film, auch wenn du selber vom Film kommst, du kennst das Geschäft durchaus, das ist dann doch nochmal ein Dokument, auch für deine tollen Kinder später mal, das so persönlich ist und jetzt öffentlich wird. Wie geht's dir damit, mit diesem Umstand, dass so viele Menschen wie ich jetzt das Gefühl haben, dich total gut zu kennen?
Ja, also ich hatte das immer vor mir hergeschoben, dass es dann irgendwann öffentlich wird und habe es mehr oder weniger verdrängt, bis es dann gestern die Premiere gab und dann hat es bei mir so Klick gemacht und ich dachte, oh, jetzt sehen einige Menschen diesen Film. Aber wenn er gedreht ist, ist er gedreht und er ist fertig und er ist wunderschön geworden.
Es ist schon erstaunlich, Jean, dass du die Möglichkeit hast, bei diesem ganzen intensiven Prozess dabei zu sein und zwar wirklich im Prozess, nicht danach zu erzählen, was passiert ist, sondern wir sind unmittelbar dabei. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was ist das eigentlich für ein Prozess? Also was passiert im Leben von Irene, was für dich dann filmswert war?
Naja, Irene hat von vornherein gesagt, die möchte sozusagen die Begleitung auf ihrer Reise. Und ihre Reise heißt, dass sie von Station zu Station geht. Und es begann eigentlich damit, dass sie gesagt hat, ich muss erstmal mit meinen Adoptiveltern reden. Die bieten mir seit Ewigkeiten an, darüber zu reden. Ich wollte nie darüber reden. Jetzt mache ich's. Und das ist ja die erste Szene, wo es dann ja auch gleich die Schwierigkeit zum Tragen kommt. Also das war das eine Bedingung, die wir auch gesagt haben. Wir wollen sozusagen dabei sein, wenn sie ihre Geschichte erfährt. Es gibt keine Nacherzählung tatsächlich. Und es ist eigentlich klassisches Direct Cinema.
Ja, dazu kommt auch noch, dass Irene eben als erfahrene Filmerin sich selbst auch aufnimmt, also eine Art Videotagebuch immer noch führt, was als wichtiges Element dabei ist, Irene. Und du bist als ganz kleines Baby, super niedliche Aufnahmen übrigens, von den Philippinen von deiner Mutter freigegeben worden zur Adoption, also hast dann diese deutsche Familie bekommen. Und wenn man sich die Frage irgendwann stellt, jeder tut das, glaube ich, in deiner Situation, woher komme ich, wer bin ich, gehört aber auch dazu die Angst vielleicht der wunderbaren Eltern, ich glaube, deine Adoptiveltern sind tolle Menschen, zu verletzen mit so einer Frage. So wichtig, wie sie für dich auch ist, es ist immer das Problem, tue ich denen damit auch weh, wenn ich jetzt solche Fragen stelle?
Das war immer zwischen uns. Wollte diese Frage irgendwann beantwortet haben, aber habe dann auch, wie man im Film auch sieht, sehr lange damit gekämpft, zeitweise auch ignoriert. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt mich auf die Reise begeben habe und recherchiert habe und dass diese Informationen auch rausgefunden habe.
Ich will auch gar nicht zu viel verraten von den Informationen von dieser Reise, weil der Film ja auch spannend ist. Wir wollen ja auch wirklich wissen, wie weit kommst du? Was waren die Gründe damals für die Adoption? Aber was für ein wichtiger Punkt ist, ist zu verstehen, wie komplex die Identität eines Menschen ist, Jean. Für mich ist das ein Film darüber, was macht uns auch aus? Also was formt uns? Auch das Unbewusste, das, was ich gar nicht weiß, sind ja alles Themen deines Films.
Ja, wir glauben ja immer, dass wir das sind, was unserer Sozialisation entspricht. Und gerade bei Irene, die überhaupt keine Probleme mit ihrer Sozialisation hat und eigentlich ein total schönes Leben führt, klappt da plötzlich was auf und sagt, da ist noch etwas anderes. Und das hat auch mit mir zu tun. Von dem weiß ich jetzt noch nichts, aber ich muss dem nachgehen. Ich bin mir sicher, dass wir alle sowas in uns tragen. Und hier ist natürlich sehr augenfällig, weil die Reise sehr weit und sehr schmerzhaft und sehr beschwerlich ist.
Zumal ja da auch nochmal eine andere große Familie existiert und man sich immer fragt, das ist ja auch meine Familie, es hätte auch ein anderes Leben sein können zum Beispiel. Aber warum ist es, wenn ich das so einfach fragen darf, warum ist es für dich so wichtig mit 35, du hast ja dann auch schon Kinder und inzwischen ist es eine schöne große Familie, deine eigene Familie, so wichtig diese Frage zu klären, woher komme ich?
Also ich wollte meinen Kindern natürlich auch diese Frage irgendwann beantworten können und das war, glaube ich, für mich der größte ausschlaggebende Punkt, als die Mayumi in der Schule angesprochen wurde, warum sie Deutsch spricht, warum sie anders aussieht. Und war für mich dann ein Punkt zu sagen, jetzt stelle ich mich diesem Thema, kämpfe mich da durch und hoffe, dass ich da Erkenntnis finde.
Sieht eben auch, wie schmerzhaft das ist. Das sieht man im Film auch. Man sieht, wie oft du weinst, wie aufgewühlt du bist. Also es muss eine Zeit gewesen sein, emotionaler, höchster Anspannung. Aber du bist auch Familienmutter, du hast drei tolle Kinder. Also ich dachte auch, was ist das für eine Last und für einen Druck?
Ja, also das war, muss ich ehrlich sagen, nicht einfach. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Unterstützung von meinem Mann. Das muss ich nochmal betonen, weil ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Also der hat immer dafür gesorgt, dass die Kinder irgendwie im Hintergrund sind, dass ich meine Zeit habe, um den Film zu machen, mit Jean den Film zu machen. Und ja, ohne die Unterstützung meiner Familie, auch meiner Eltern, das auch nochmal betonen, hätte ich das nicht machen können.
Findet auch immer die richtigen Worte, finde ich. Vincent, oft gedacht, Mensch, also ja, an der Stelle das zu sagen, ist wirklich klug, muss man ganz klar sagen. Jean, du bist selber Adoptivvater, das weiß ich auch. Ich war ja schon bei dir auf dem Land und kenne so deine Familiensituation. Insofern denke ich, war das dann nochmal, obwohl es ein ganz anderer Hintergrund ist, kulturell, für dich auch eine Reise, vielleicht sogar in dein eigenes Leben und deine eigenen Überzeugungen nochmal zu hinterfragen, deine eigenen Erfahrungen?
Ja, es gibt diese Reise, hätte auch Sergejs Reise heißen können. So heißt mein Sohn, der ist in Russland geboren und der wird jetzt gerade 17 geworden, mit dem habe ich diese Reise eigentlich demnächst geplant, aber leider werden wir die bis auf Weiteres verschieben müssen. Und für mich war es auch zum Teil wahnsinnig schmerzhaft. Also ich habe wirklich wahrscheinlich sogar noch mehr geheult während der Dreharbeiten als Irene, weil ich immer mein eigenes Kind und dieses, was schlummert da in dem und was kann da rauskommen. Das ist für mich auch recht schmerzhaft gewesen, aber wahnsinnig beglückend am Ende zu wissen, was soll schon kommen, man muss sich dem einfach stellen. Und dann wird man das auch hinkriegen. Aber das ist schon ein bisschen autobiografisch. Aber ich glaube, dass wir auch nur deswegen zusammengefunden haben, weil ich zumindest die andere Seite kenne.
Nix gerade, Irene, also du hast das auch gespürt.
Ja, absolut. Also ich hatte Jeans Filme gesehen, wollte ihn eigentlich fragen, wie er mir helfen könnte oder ob er mir helfen könnte, einen Film zu machen über meine Adoption. Denn ich wusste, dass er Adoptivvater ist. Ich hätte sonst niemanden anderen gefragt. Ich finde, so einen sensiblen Film kann man nur machen, wenn man selber in dem Thema drin steckt. Und da habe ich die perfekte Person für gefunden.
Genau, du bist auf ihn zugegangen. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, finde ich. Und wir verstehen jetzt auch, warum es diese Intimität in dem Film geben kann. Warum wir so dabei sein dürfen, ohne jemals das Gefühl zu haben, es ist ein indiskreter Blick. Es ist ein ehrlicher, aufrichtiger Blick. Ein sehr berührender Film. Erste tolle Gelegenheit ist am Montag um 19 Uhr im schönen Kino Krokodil. Da wirst du auch dabei sein, Irene, natürlich der Regisseur. Es gibt weitere Vorführtermine, kann man auf seiner Seite dann sehen. Er kommt dann eben auch schon sehr bald in die Mediathek der ARD. Und da kann man Irenes Reise nachvollziehen, mit ihr gemeinsam reisen. Und ganz herzlichen Dank. Schön, dass wir reden konnten. Danke, Irene, und danke, Jean.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die nächste Woche. Es ist nämlich endlich wieder soweit. Das schönste Freiluftkino Berlins, und das sagen wir ganz parteiisch, ist dann wieder offen im Friedrichshain. Das Radio 1 Freiluftkino nämlich ist es. Und das ist natürlich auch eine schöne Tradition, dass ich dann mit einem der Betreiber reden kann, nämlich mit Arne Höhne, den ich erstmal herzlich grüße. Hallo Arne.
Hallo Knut.
Große Aufregung natürlich jetzt bei euch, große Spannung, tolles Programm. Wir wollen den Leuten Lust machen natürlich auf Kino im Freien. Also was ist jetzt im Augenblick bei euch so für eine Stimmungslage? Ist alles in Sack und Tüten, steht alles fest, wird alles laufen?
Einen kleinen Stimmungsaufschwung gab es schon letzten Mittwoch bei uns, weil da war in den Nachrichten vermeldet worden, in Berlin startet die Freiluftkinosaison, weil ja schon ein paar Freiluftkinos offen haben. Friedrichshain liegt ja immer so in der Mitte im Mai.
Ja.
Und irgendwie fand ich endlich mal richtig, die Freiluftkinosaison in Berlin ist eine eigene Jahreszeit, so wie die Freibadsaison oder so wie Karneval anderswo. Die Berlinerinnen gehen ins Freiluftkino und da sind wir mitten im Mang dabei mit dem Radio 1 Freiluftkino.
Genau, und zwar mit einem ganz besonderen Programm. Arne, womit geht's los? Man muss ja dann auch erstmal einen Paukenschlag setzen am Anfang.
Wir starten mit der Preview von Crossing. Der kommt irgendwie später im Sommer ins Kino und war der Eröffnungsfilm des Panoramas der Berlinale dieses Jahr. Und der hat uns so gut gefallen, dass wir da den Verleih genervt haben. Die waren eigentlich gar nicht so begeistert, schon so früh nochmal eine Preview zu machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen das. Wir sind das Radio 1 Freiluftkino. Die Geschichte einer Verwandtschaftssuche in Istanbul. Da ist eine leicht mufflige Musiklehrerin, die kriegt so einen Jungen an die Seite, um da in Istanbul zu suchen nach den Verwandtschaften. Der ist so ein Taugenichts, wie man früher gesagt hätte, kann auch kein Englisch, wie er der Lehrerin versprochen hatte. Beide entdecken Istanbul und ihre gegenseitigen Geheimnisse. So ein Ermittlerteam, ein Roadmovie. Ja. Und das ist einfach wunderbar.
Ich finde auch ein total beglückender Film in der Nachfolge von Als wir tanzten. Nicht? Das ist ja der nächste Film. Und ich finde auch, der Film ist großartig. Und den hätte ich mir auch im Wettbewerb vorstellen können. Dann hätte er vielleicht auch einen Bären bekommen. Aber egal, jetzt wird er den Leuten schon mal gezeigt. Geht alle hin, seht ihn euch schon mal an. Und dann wisst ihr auch, dass es einer der tollsten Filme der Berlinale war, lieber Arne. Also das ist der Auftakt. Wie geht's dann weiter?
Nächste Woche ist Pfingsten. Also es gibt keinen besseren Termin für sozusagen die große Freiluftkino-Mischung, die man zeigen kann. Wir haben also Dune natürlich dabei. Man muss dieses Sandwurm-Wüstenspektakel unter freiem Himmel sehen. Wir haben Anatomie eines Falls als Apokalypsen-Thriller. Und am Sonntag dann kommt Union, die Besten aller Tage. Da kommt die Regisseurin Anne-Kathrin Händel und stellt den Film vor. Die Union-Fans werden an dem Sonntag schon wissen, wie es weitergegangen ist mit Union.
Ja.
Also alles sehr spannend.
Noch ein letztes Wort, Arne, was auch immer dazugehört und zu den Höhepunkten natürlich gehört der Freiluftsaison, ist die Sommerberlinale und die wird es auch in diesem Jahr geben.
Es wird die Sommerberlinale geben vom 10. bis 13. Juni. Da wird das Programm noch ein bisschen später eröffnet. Wir haben die Kurzfilmrolle wieder im Programm. Und es gibt natürlich Filme, die plötzlich so ein Sommerfilm werden, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also Challengers zum Beispiel, finde ich den absoluten Freiluftkinofilm. Das macht Spaß, diesen Dreien da zuzugucken und zu sehen, in wen man sich mehr verliebt. Das schwankt während des Films. Für jeden x-mal.
Das ist ja auch ein Tennisfilm. Also ich fand den total spannend. Noch etwas natürlich muss ich fragen, nämlich gibt es noch diese Early-Bird-Tickets bei euch? Denn das ist ja ein ganz besonderes Angebot.
Genau, also wir haben Early-Bird-Preise und zwar nur noch bis morgen. Bis Sonntagabend gibt es die ganzen Tickets für 7,50 Euro. Danach kosten sie faire 9 Euro. Das ist immer noch, glaube ich, der niedrigste Open-Air-Preis in Berlin. Also alles fein, aber holt euch die Tickets für Union und Co. Dann seid ihr dabei.
Sagt Arne Höhne, Betreiber des Radio 1 Freiluftkinos im Friedesheim. Arne, dir ganz herzlichen Dank und uns allen eine tolle Saison. Danke dir.
Danke dir auch.
Und wir sind damit auch schon am Ende. Dies war 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit der Arena Liga live mit Maidi Scheidemann und Andreas Ulrich. Und wir haben es ja gerade gehört, Union im Abstiegskampf. Heute ganz besonders aufregend natürlich Union in Köln. Und das wird selbstverständlich dann auch gleich in der Sendung eine große Rolle spielen. Sie können wie immer Ihre Tipps abgeben im Netz bis 15.30 Uhr. Ihnen allen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. 1. Nur für Erwachsene.